Herzlich willkommen. Schön, dass wir so schnell wieder vorwärts machen können mit dem Matthäus-Evangelium. War ja eigentlich mal wieder geplant heute und dann hat mir der Jörg gesagt, 15. Februar wäre ihm fast oder Ihnen fast lieber. Und so, okay, dann schieben wir das. Deshalb müsst ihr noch ein bisschen länger warten, bis das neue Gemüse kommt. Genau. Okay, also dann gehen wir weiter mit dem Matthäus-Evangelium und gehen dann ins Kapitel 19. Letztes Mal war Matthäus 18 dran, Schutz fürs Leben. Es ging darum, wie wir umgehen miteinander. Ja, wenn es im Leben schwierig wird, wenn es im Gemeindeleben schwierig wird, wenn das Miteinander mal ein wenig harzt, schwierig ist, du konfrontiert wirst mit Sünde, mit Schuld, gegenseitig. Wir leben in einer schuldbehafteten Welt. Auch als Erlöste auf der Grundlage von Jesus Christus sündigen wir. Aber wir haben Vergebung. Wir haben ein neues Herz. Und da können wir vergeben, da können wir um Vergebung bitten. Und das macht das Leben einfacher. Und heute packen wir ein heißes Eisen an, Schutz fürs Leben. Und in der Zeit Jesu, in den Evangelien, sehen wir, was es für heiße Eisen gab. Für Fragen, Glaubensfragen, die herausforderten, wo es zu heißen Diskussionen geführt hat unter den Gelehrten. Es gibt ja auch heute noch so Fragen unter Gläubigen, das sind so heiße Eisen. Als ich noch jung war im Glauben, schön, wenn man so sprechen kann, ich noch jung war im Glauben, nicht schon früher, vor alten Zeiten, als ich zum Glauben kam, da war zum Beispiel ein Thema Kopftuch in der Gemeinde. War auch eine spezifische Gemeinde natürlich auch, nicht hier, an einem anderen Ort. Da hat man dann diskutiert, müssen die Frauen Kopftücher tragen oder nicht. Die Bibel sagt doch so oder so. Heiße Eisen. He? Große Diskussionen. Ich kann mich an an Abende erinnern, nach der Bibelstunde. Die Gemeinde, die ich früher ging, gab es noch eine Bibelstunde. Stellt euch das mal vor. Wo gibt es das heute noch? Gell? Ja, wir haben Kleingruppen natürlich, wo man auch Bibel liest. Und anschließend an die Bibelstunde, da wurden dann die heißen Eisen diskutiert, wenn man manchmal noch nach Hause zu jemandem ging und bei einer Tasse Tee oder Kaffee noch eben diese heißen Eisen diskutierte. Bis die Köpfe heiß wurden und rauchten. Ja, also solche heiße Eisen gab es auch zur Zeit Jesu. Eine große Frage unter Gelehrten war zum Beispiel die Auferstehungsfrage. Und die haben sich wirklich die Frage gestellt, da die Pharisäer und die Sadduzäer, diese beiden Gruppen, man könnte sagen, die konservativen Pharisäer, die liberalen Sadduzäer, ja, gibt es denn überhaupt ein Leben nach dem Tod? Gibt es überhaupt eine Auferstehung? Solche grundsätzlichen Fragen haben die noch behandelt. Kaum zu glauben. Ne? Und sie hatten das Alte Testament. War eine heiße Frage. Einmal kamen sie auch auf Jesus zu, oder? Mit dieser heißen Frage. Eine andere war, wie kann man den Messias erkennen? Deshalb war es auch nicht so klar, als Jesus erschien, auftrat, die Wunder tat, wie er sprach und so weiter, war es unter den Gelehrten eben nicht klar, ja, ist er das jetzt oder ist er das jetzt nicht? Weil sie theologisch da unterschiedliche Ansichten hatten. Und jetzt zu der heutigen Frage, die wir heute bewegen werden. Ein heißes Eisen war damals Ehescheidung und Ehebruch. Ja, wann darf man dann eine Ehe scheiden? Da gab es doch tatsächlich einmal eine Begebenheit. Die schauen wir heute nicht an, aber als Beispiel Johannes 8. Da war es früh am Morgen, glaube ich noch ein bisschen früher sogar, als wir heute hier im Gottesdienst sind. Im Tempel, früh am Morgen, im Tempel. Und da kommen die Pharisäer und die Gelehrten und bringen eine Frau im Schlepptau mit, in flagranti im Ehebruch ertappt. Kommen zu Jesus und stellen ihm die Frage, was müssen wir jetzt tun? Die muss gesteinigt werden. Diese Frage war gar nicht so klar. Und wenn wir heute über solche Dinge reden, gell, das ist schon lange her. Nicht gerade erschrecken beim Thema heute Morgen. Wir werden doch einiges anschauen miteinander. Damals war das von der Schrift her einerseits so, und die Liberalen sagten, nein, das kann man doch nicht mehr tun. Das war eine Auseinandersetzung. Könnt ihr selber nachlesen, wie Jesus das gemanagt hat, wie er da alle miteinander, sowohl die Konservativen wie die Liberalen, ziemlich schachmatt gesetzt hat, mit einer einfachen Aussage. Wer ohne Sünde ist, der soll doch den ersten Stein werfen. Und alle liefen weg. Wow. So war der Herr. Er hat dann der Frau gesagt, niemand mehr da, der dich verurteilt? Geh und sündige nicht mehr. Warum sie zu Jesus kamen damals, die Schriftgelehrten, mit dieser Frage, war, liest man dort bei Johannes 6, bei Johannes 8 und dann auch in diesem Text, den wir heute anschauen, da hat das Ganze noch einen Hintergedanken, ganz fies. Und der Hintergedanke war nämlich, warum sie zu Jesus kamen, wegen dieser Frage des Ehebruchs und nachher heute dann wegen der Ehescheidung. Da trafen die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Damals im Tempel, am Morgen, bei dieser Eheberechnung, genau dasselbe. Sie kamen zu ihm, um ihn zu versuchen. Weil das war ein heißes Eisen unter den Theologen. Es war eben auch unklar, wie man das umgehen soll mit dieser Frau und wie man, und darum geht es jetzt heute Morgen, das mit diesem Scheidungsbrief, den da der Mose angeordnet habe. Wie ist das genau, Jesus? Und da gehen wir jetzt näher darauf ein. Auf diese Begebenheit in Matthäus 19,10. Wie ist das mit Ehescheidung? Darf man das? Ist das legitim? Und so weiter. Bevor wir aber da hineinsteigen, den Schluss des Textes, den wir heute anschauen, um noch ein bisschen Spannung zu erzeugen. Jesus gibt eine Antwort auf diese Anfrage der Schriftgelehrten. Und nachdem, die Jünger waren daneben, hörten zu bei dieser theologischen Auseinandersetzung und ihre Reaktion darauf war dann, da sprachen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen eine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Das ist eine lustige Aussage, nicht? Was ist da dazwischen? Das ist die Frage wegen Ehescheidung, Diskussion und die Jünger, ein bisschen weniger gelehrt, ein bisschen überfordert vielleicht auch, sagen, also wenn das so ist, oh, lieber nicht heiraten. Das waren die meisten von ihnen damals, waren sie ja noch junge Männer, waren noch nicht verheiratet von Petrus. Da wissen wir es, er war verheiratet. Okay, wie kamen diese jungen Männer zu dieser Aussage? Was ist dazwischen gelaufen? Das schauen wir miteinander an. Wir kommen dann noch auf diese Aussage zurück. Aber eines nach dem anderen. Da haben wir sie wieder, also diese Frage in Matthäus 19,3, die Pharisäer. Ich lese da nochmal, da traten die Pharisäer zu ihm, zu Jesus, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Spannend bei dieser Frage, denn sie ist heute genau gleich aktuell. Und zwar unter Christen, wiedergeborenen Christen sogar. Ist diese Frage genau dieselbe noch? Gibt es nicht Umstände, wo ich als Christ doch irgendwie, dass wir da die Ehe scheiden dürfen? Wie ist das? Haben wir uns nicht emanzipiert, das ist unsere Gesellschaft ja sowieso, haben wir uns vom Wort Gottes emanzipiert, das ist nicht mehr so relevant, das kann man heute nicht mehr so leben und so weiter. Wie gesagt, sie kamen mit dieser Frage zu Jesus, um ihn zu versuchen, um ihn aufs Glatteis zu führen, um irgendeinen Anklagepunkt zu finden gegen ihn. Oder zumindest einen Spalt zwischen den Anhängern oder unter den Anhängern der Jünger zu fördern. Um diese Bewegung irgendwie in sich selber zu spalten und die Kraft zu brechen. Wie geht Jesus damit um? Nun, wir lesen dann weiter. Wie hat Jesus darauf reagiert? Den Text habe ich nicht eingeblendet. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und sprach, das ist jetzt ein Zitat aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt kommt seine Antwort, Jesu Antwort. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist Aussage von Jesus. Also wie hat er darauf reagiert? Auf diese Versuchung, auf diese aufs Glatteis zu führen? Er hat das Wort Gottes, er hat die Bibel zitiert. 1. Mose Kapitel 2, den Schöpfungsbericht. Noch spannend. Was hat Jesus gemacht da, Matthäus 4, bei der Versuchung durch den Teufel? Er hat die Bibel zitiert. Das Wort Gottes. Jedes Mal ging es doch um Versuchung, oder? Vom Teufel zuerst und hier versuchten sie ihn. Wie reagieren wir also auf Versuchung mit der Bibel? Es steht geschrieben. Wie das Jesus hier sagt, er beantwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Spannend. Genau. Nun, sie reagieren darauf, die Schriftgelehrten. Sie fühlen sich natürlich betüpft mit diesem, natürlich. Und ihre Antwort ist dann zu lesen ab Vers 7. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Hier war die ursprüngliche Frage im Vers 3. Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Und jetzt eben diese Frage, Mose hat doch da einen Scheidebrief ermöglicht. Er sprach zu ihnen, Jesus, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Mal bis hierhin. Auf was nehmen die Schriftgelehrten hier Bezug? Und vielleicht bist du auch schon über diesen Text gestoßen und hast dich gefragt, was geht es hier eigentlich? Diese Frage bin ich näher nachgegangen. Und den Text, auf den sich die Schriftgelehrten beziehen und dann Jesus darauf wiederum Antwort gibt, steht in 5. Mose, Kapitel 24. Und den müssen wir uns jetzt mal anschauen. Denn jetzt wird es richtig interessant. Und zwar warum? Das sehen wir jetzt gleich. Und zwar lesen wir diesen Text einmal. 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4. Und jetzt achtet einmal darauf, es geht um das Thema Scheidung. Scheidebrief, ein Scheidungsbrief. Gell? Geht es in diesem Text eigentlich darum? Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes. Aber der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihn ihr in die Hand und entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn der andere Mann stirbt, das ist der zweite Mann, wenn der stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Greuel vor dem Herrn und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Okay. Das ist dieser Text. Geht es in diesem Text um die Anordnung, wann und wie ein Scheidebrief, ein Scheidungsbrief? Es wird nur gesagt, eine Situation, Vers 1, die Frau, könnte auch der Mann sein, tut etwas Schändliches, setzen wir das mal in Anführungsstrichen, etwas Schändliches und das sei der Grund für den Scheidebrief. Wenn du jetzt dieser Frage nachgehst, ja, was heißt denn das, etwas Schändliches, das ist eine Schlachtübersetzung, Schändliches, weiß ich, hat jemand eine andere Übersetzung, wie es bei euch steht, ein anderes Wort?
Anstößiges,
genau, also irgendetwas, ja. Und wenn man dann nachschlagt, ja, was ist denn das? Dann liest man nichts. Du findest nichts in den Anordnungen des Mose, ersten fünf Mose-Büchern. Was heißt das jetzt eigentlich? Weil das war nicht die primäre Frage, sondern die primäre Aussage, muss so sagen, Aussage in diesem Abschnitt ist, dass die Frau oder der Partner, der in eine zweite Ehe geht, nicht zurück kann zur ersten Ehe, zum ersten Partner oder ersten Partnerin. Das ist die Hauptaussage. Das will Gott verhindern. Aber wie es zu diesem Scheidebrief kommt und so weiter und so fort, um darum geht es gar nicht. Das bleibt wie offen im Text. Jetzt muss man noch eines wissen. Und es geht jetzt um die Aussage, warum Jesus sagt, wegen der Herzenshärtigkeit hat Mose das gegeben. Wir sind im fünften Buch Mose. Was heißt das? Das fünfte Buch Mose ist ja geschrieben, vielleicht auch in deiner Bibel, mit einem komischen lateinischen Wort. Wie heißt das?
Deuteronomium.
Ja, genau, Deuteronomium. Das heißt eigentlich Wiederholung. Und das fünfte Buch Mose ist in vielen Teilen eine Wiederholung der ersten vier Mosebücher. Und wurde am Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung geschrieben. Also als der Auszug von Israel, kommt an den Horeb, Gott gibt die 10 Gebote, gibt noch die Anordnungen für die Stiftshütte, für das transportable Heiligtum und so weiter. Und viele Gesetzesordnungen haben dann diese, leben nach dieser in den 40 Jahren in der Wüste. Und dann kurz bevor sie dann, tot Mose kommt dann noch, ins Heilige Land kommen, gibt Gott noch auf diese Zusammenfassung, diese fünf Bücher Mose, und mit einigen Dingen, die genau erklärt werden. Sie haben aber plus minus 40 Jahre mit den ersten vier Mosebüchern und Gesetzen Gottes gelebt. Mehr oder weniger gelebt. Und jetzt gab es hier im Speziellen diese Situation, dass das mit der Ehe nicht immer so klappte. Gell? Und es auch Schwierigkeiten gab. Mose war ja auch ein Seelsorger in diesem Volk. Gell? Schwierigkeiten gab. Und unter anderem er merkte, ja, da knorzt es manchmal. Und deshalb hat er das so eigentlich geregelt. Dass es Situationen gibt, wo es einen Scheidebrief geben darf. Eben aus der Herzenshärtigkeit. Eigentlich war das nicht so gut. War keine Anordnung Gottes in dem Sinne, die er hier festgelegt hat. Und vor allem ging es dem Mose darum, eben, dass die Frau nach einer zweiten Ehe nicht zurückkam zum ersten Mann. Das ist so der Hintergrund dieser Diskussion in Matthäus 19. Und was haben jetzt die Pharisäer gemacht aus diesen vier Versen im fünften Buch Mose 24? Sie haben so quasi diese Lücken ausgefüllt. Ja, was ist denn das Schändliche, das Abstoßende oder Anstößige, dass man einen Scheidungsbrief machen kann? Das hat Mose nicht gesagt. Also müssen wir dieser Frage nachgehen. Und haben sich dann die Köpfe zerbrochen und Dinge dann festgelegt, dann darf ein Mann seine Frau entlassen. Ob es umgekehrt auch möglich war, das weiß ich jetzt nicht einmal. Eventuell sogar nicht. War eine Männergesellschaft damals. Umso tragischer. Was sehr tragisch ist, dass man sich darüber überhaupt Gedanken gemacht hat. Und nicht vielmehr darüber, wie wir es dann später lesen, also habe ich den Text eingeblendet, weiß ich gar nicht mehr genau, also es, wo Jesus sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht, das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Das ist der Hintergrund, warum es Jesus dann sagte, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eine Frau zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Vers 8. Von Anfang an nicht so gewesen. Dieses von Anfang an, ja, wie Gott die Ehe gestiftet hat. In 1. Mose 2, Vers 24. Da ist es festgelegt, wie sie miteinander zusammenleben sollen. So sehen wir, was geschehen ist, und das passiert manchmal heute auch, dass man einen Text hat in der Bibel, und die Pharisäer in diesem Fall und die Schriftgelehrten daraus ein total anderes Gesetz gemacht haben, oder? Also aus diesem Gesetz noch einmal, was darf eine Frau zurückkehren zu ihrem ersten Partner? Nein, haben sie ein Gesetz daraus gemacht, wann man einen Scheidebrief, einen Scheidungsbrief geben darf. Was gar nicht das Ziel ist. Ich habe auch einen Baum mitgebracht. Wenn man auf einen Baum klettern will, geht es um die Bibelauslegung. Wenn man auf einen Baum klettern will und auf den höchsten Punkt kommen will, dann darf man nicht auf einen Nebenast klettern. Sonst kommst du nicht an die Spitze des Baumes. So ist es wichtig, in einem Bibeltext, wie wir ihn aus 5. Mose 24 gelesen haben, zu lesen, ja, um was geht es da eigentlich? Und nicht irgendetwas in den Text hineinzulesen. Das können wir aus dieser Situation wunderbar lernen, finde ich. Und auch anwenden. Ist das der Gedanke Gottes, wenn es um Ehe geht, herauszufinden, wann darf ich einen Scheidungsbrief schreiben? Oder geht es nicht vielmehr darum, in der Ehe so zu leben, dass wir ein gutes, schönes Miteinander haben und auch lernen, in Konfliktsituationen, wie gehen wir damit um? Wie bewältigen wir das? Und Jesus, diese Aussage, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, ist Gott wieder im Zentrum. Und dass wir uns immer wieder, wenn es um die Ehe geht, wenn es um Beziehungen geht, uns immer wieder vor Augen führen, ja eben, was ist eigentlich der Kern von Gemeinschaft? Was ist der Kern von Ehe? Darüber komme ich dann am Schluss nochmals kurz zu reden. Das nochmals, diese Aussage, Matthäus 23, 23, was das Wesentliche ist, was die Pharisäer total aus den Augen verlassen haben, hat auch zu tun mit ihrer Sicht von Gott. Ihres pharisäische, gesetzliche Denken, für sie war Gott nur einer, der Gesetze gibt und die es peinlichst genau einzuhalten gibt. Wo bleibt da die Liebe? Wenn wir in einer Ehebeziehung, wenn wir in einer Gemeindebeziehung leben, wenn es nur darum geht, immer das Richtige zu tun, aber die Liebe fehlt, klingt doch irgend so ein neutestamentlicher Vers nach, oder? Und die Liebe fehlt, dann kannst du das Richtige tun, ob es in der Ehe ist, ob es in der Gemeinde ist, ob es am Arbeitsplatz ist. Wenn du kannst das Richtige tun, wenn die Liebe fehlt, fehlt etwas. Sagt sie schon in sich selber, gell? Wenn die Liebe fehlt, fehlt etwas. Sogar wenn du das Richtige tust. Deshalb, immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen, praktische Fragen haben, was ist der Gedanke Gottes? Was ist der Wille Gottes? Und was lernen wir daraus über ihn, über Gott selber? Ich habe euch gesagt, die Jünger, die haben das alles mitgehört. Da mit diesem Auseinandersetzung mit dem heißen Eisen, das sie auch kannten. Und da kommt ihre Reaktion dazu. Da sprachen seine Jünger eben zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Was meinen sie jetzt damit? Wäre es wunderbar, mit euch auszutauschen, wie du das verstehst, wie ihr das versteht. Könnt ihr vielleicht in der Kleingruppe machen. Kann sein, dass sie damit meinen, wenn das so ist, dann ist es besser eben, dass die Frau nicht zurückgeht. Nicht zu heiraten in dieser Aussage, darum wird besser nicht zu heiraten, wenn das mit einem Mann, mit der Frau so ist. In dieser Situation, wo es um Matthäus 24 wirklich geht, eben nicht zurückgehen in den ersten Ehebund. Könnte ein Verständnis sein davon. Das andere kann sein, dass sie sagt, ui, das ist aber kompliziert, lass mir das lieber sein, wie es im Text steht. Dann heiraten wir lieber nicht. Und der Zusammenhang, den lesen wir jetzt heute nicht, wäre auch noch interessant, wo Jesus denn darüber spricht, kann eigentlich auch dahin gehen, besser nicht zu heiraten. Und dann klingt dann 1. Korinther 7 noch an, wo Paulus auch über das Heiraten und Nichtheiraten spricht. Mir scheint, in dieser Situation und in dieser Aussage geht es um eine spezielle Situation. Wie in 1. Korinther 7. Dass Paulus sagt dort und hier Jesus, die Jünger, dann ist besser nicht zu heiraten. Dass es nicht eine generelle Aussage ist, nicht heiraten ist besser, sondern in gewissen Umständen, dann ist es besser. Also noch einmal, in gewissen Umständen ist es auch besser, nicht zu heiraten. Wenn es Komplikationen gibt, bei 1. Korinther 7, wissen wir nicht genau, warum er das schreibt, Paulus. Aber es muss etwas vorliegen, wo er sagt, schau mal, wenn du nicht kümmere dich, momentan ist es besser, wenn du gar nicht heiratest, das Leben wird viel einfacher für dich. Weil generell hat ja Gott gesagt, 1. Mose Kapitel 2, 24, er hat Ehe gestiftet, Mann und Frau, gestiftet, die Ehe. Also mir scheint fest, dieser Zusammenhang muss hier bestehen, und dass die Jünger ein Stück weit doch das 5. Mose 24 im Hintergrund da haben. Genau. Nun, kommen wir zu heute. Wie ist das denn heute mit Scheidung? Und ich spreche jetzt bewusst Christen an, weil es gibt verschiedene Umstände. Ich komme am Schluss noch von einem Beispiel dazu. Aber Christen, wiedergeborene Christen, da denke ich, Scheidung, ein No-Go. Wirklich ein No-Go. Das ist nicht richtig. Ich sehe keinen Grund im Neuen Testament, dass man das wiedergeborene Christen, wo beide gläubig an Jesus sind, sagen, ach komm, scheiden wir uns, trennen wir uns. Da gilt das Wort von Jesus, was Gott zusammengefügt hat, scheidet der Mensch nicht. Bei gläubigen Christen. Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Das war ja im Alten Bund, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, war das ja schon so, oder? In Israel. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch entscheiden. Unter Gesetz war das so. Jetzt kommen wir, neutestamentliche Gläubige, wir sind doch unter Gnade. Also, komm, tut doch nicht so. Wir haben doch Gnade, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben da ein paar Dinge nicht zu wenig uns überlegt. Wir gehen im Frieden auseinander. Wir haben ja Gnade. Merkt ihr die Schlange säuseln? Das ist nicht richtig. Es ist genau umgekehrt. Weil wir Gnade gefunden haben, weil wir in einem besseren Bund stehen, dem neuen Bund, der uns ein neues Herz gegeben hat, durch Jesus Christus, den Heiligen Geist gegeben hat, der notabene von dem gesagt ist, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Wenn wir dann Ehe trennen und scheiden, dann ist das wirklich dramatisch. Wenn das schon im alten Bund ein Gräuel gewesen ist, was ist das denn im neuen Bund? Noch viel schlimmer. Also nicht Gnade haben wir ja und können wir dann. Das ist eine totale Verdrehung. Einfach, als uns bewusst wird, was tut man dann? Gell? Das ist wirklich in dieser Situation. Das einfach so gesagt. Vielleicht noch der Punkt, ja, warum? Warum so einen Stellenwert der Ehe geben? Darüber müssen wir uns, glaube ich, auch noch Gedanken machen. Weil es ist in unserer Gesellschaft total nicht mehr klar. Diese Woche war ich zweimal in einem Wartezimmer. Mit meiner Mutter. Ein Wartezimmer. Und hatte immer so diese Heftchen, gell? Diese Illustrierten und so weiter. Die schaue ich mir normalerweise nicht an, außer im Wartezimmer. Wenn man also ein bisschen Zeit hat, gell? Da hat es bei beiden Wartezimmern dasselbe Heft. Auf der Titelseite dieser ganz bekannten Illustrierten war ganz ein landesweit bekannter Schwinger. Gell? Hochzeit. Mit seiner Braut. Auf der Titelseite abgebildet. Beide strahlten. Habe ich ein bisschen nachgeschlagen und so weiter. Den Bericht gelesen, die Bilder angeschaut, nicht so viel Zeit gehabt, oder? Und dann war auch wieder ein zweites Bild, der Ex-Frau mit dem Teenager-Mädchen. Auch auf der Hochzeit. Strahlt. Ist doch wunderbar. So ein Bild des Friedens. Ein geschiedener Mann heiratet wieder, die Ex-Frau und zusammen auf der Hochzeit. Das ist unsere Gesellschaft. Ja, das ist doch gut so. Die haben sich bestimmt in den Armen gelegen miteinander, die beiden, er und seine Ex-Frau. Ach, wir scheiden uns jetzt. Hä? Komisch. Und das wird auch unter Christen zum Teil so gehandhabt. Das ist dramatisch. So wird der Wille Gottes, die Schöpfung Gottes der Ehe, mit Füßen getreten. Es ist so ähnlich, könnte man sagen, wie wenn plötzlich Eisen seine Festigkeit verlieren würde. Die älteren Semester unter uns kennen vielleicht noch das Lied Marmor, Stein und Eisen bricht. Dann heißt es wie weiter? Aber unsere Liebe nicht. Like, hey, das gilt nicht mehr in unserer Gesellschaft. Das ist aber ein halbes Jahrhundert her, das Lied irgendwie ein Schlager war. Damals galt das noch, oder? Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe, unsere Treue nicht. Und heute genau umgekehrt. Das ist schon verheerend. Noch einmal, zu diesem alten Text in 5. Mose 24. Da steht, wenn man die Ehe falsch lebt, dann im Scheidungsbrief und dann der Partner zurückgeht, da steht dann, das verunreinigt das Land. Ich weiß nicht genau, wie wir das verstehen sollen. Aber Gott sieht das so. Und dann wird das Land, nicht nur in diesem Falle, auch noch durch andere Umstände, das Land wird das Volk hinauswerfen, heißt es dann. Schon noch interessant. Und nehmen wir das für unsere Zeit. In der Bibel steht schon ein ehebrecherisches Geschlecht. Das sind wir. Das ist unsere Gesellschaft heute. Und wenn das in Gemeinde einbricht, ist der Untergang. Warum nochmal ist Ehe so wichtig? Weil die Ehe von Mann und Frau etwas darstellt, nämlich die Beziehung von uns, der Gemeinde, von dir als Gläubiger, als Gläubige mit Gott, mit Jesus, dem Bräutigam. Oder? Ihr kennt ja das Bild. Jesus, der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut. Adam ist Gott, Eva ist der Gläubige. Und diese Beziehung ist deshalb Ehe, bildet unsere Beziehung des Glaubens mit Gott ab. Und wenn das nicht hält, ist alles kaputt. Das ist das Dramatische. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Merkt, wie diese Zusammenhänge von Ehe, Beziehung, Gläubiger mit Gott, lesen wir zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 5, 22 bis 33, dieser Vergleich. Ich möchte schließen mit einem Buch, kennt vielleicht der ein oder andere, ich habe es nicht gelesen, aber ist mir dann in den Sinn gekommen. Das Buch heißt Ich heiratete meinen Ex-Mann. Und jetzt, nach dieser Predigt, denkt ihr, darf man das denn? Gell? Nun, ich habe vorhin geschildert, wie das ist. Von Gläubigen. Hier haben wir es aber mit zwei Ungläubigen zu tun. Sprich, diejenigen, sie haben sich getrennt, als sie Jesus noch nicht kannten. Sie sind dann unabhängig voneinander zum Glauben gekommen und haben sich dann wieder versöhnt und bewusst noch einmal geheiratet. Die gleichen zwei. Das fällt nicht unter dieses Gesetz von 5. Mose 24. Und hier ist jetzt ein wichtiger Punkt. Was du aus Unwissenheit getan hast, als Nichtgläubiger, Nichtgläubige, wird nicht angerechnet, wenn du dann gläubig geworden bist, dass du plötzlich, als Ungläubiger hast du das und das gemacht, ja, jetzt kannst du das und das nicht mehr machen. Da haben wir zweimal ganz eine interessante Bibelstelle. Das Volk Gottes, Apostelgeschichte 3. Aus Unwissenheit haben wir Jesus gekreuzigt. Und der Apostel Paulus in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 13. Aus Unwissenheit habe ich Christen verfolgt und umbringen lassen. Aus Unwissenheit. Was du als ungläubig tust, aus Unwissenheit, rechnet Gott nicht an. Hier kommt die Gnade voll zum Zug, die vergibt, die eine zweite Chance gibt, eine Möglichkeit. Gell? Aber vermischen wir das nicht, oder? Was ich als gläubig tue, hat Konsequenzen. Weil du hast es gewusst. Aber was wir als Nichtgläubige getan haben, hat keine Konsequenzen. Da steht in Gott die volle Gnade. So viel zu diesem ganzen Thema. Ich hoffe, es hat ein wenig geholfen, sich zu orientieren über Ehe, diesen Text einerseits einmal. Könnt ihr dann gerne selber noch weiterlesen. Für mich hat das doch manches ein wenig erhellt, warum der Jesus da dieses oder jenes gesagt hat. Und nehmen wir das oder halten wir das fest. Wie kostbar ist Ehe von Mann und Frau? Wie kostbar ist deine Beziehung mit Jesus? Auch als Mann und Frau, als Gemeinde. Wie kostbar sind diese Beziehungen? Und alles, was wir tun, auch im gemeinschaftlichen Leben, wenn wir es aus Liebe tun, dann ist Kraft da, dann ist Motivation da. Nicht einfach, damit es richtig ist. Dann lebt es wie die Ehe. Amen.